Mein Gast heute, Christiane Reimann. Frau Reimann, herzlich willkommen. Sie haben rechtzeitig zur Leipziger Buchmesse im März dieses Jahres dieses Buch herausgebracht, zusammen mit Wolfgang Gerke, Deutschland und Russland, wie weiter? Wie kommen Sie dazu, sich so mit Russland zu beschäftigen?
Na, ich beschäftige mich vor allem mit Frieden und Kriegsgefahr. In Europa, auch im Nahen Osten, in der Welt, das treibt mich um. Und zu Russland habe ich auch eine besondere Beziehung,
muss ich sagen. Und zwar?
Damals in der Zeit, als die wichtigsten Feindbilder so langsam dahinschwanden, ne? Europäische Entspannungspolitik, habe ich in Hamburg gewohnt.
Und es gab welche Zeit ist das? Welche Jahre? Wo reden wir gerade?
Brand, Ära Brand.
Okay. Ne? 70er.
Ja, 70er. Und da gab es ein Hamburger Forum, eine starke Friedensbewegung. Mhm. Und wir wollten eine Partnerschaft aufbauen zu Leningrad. Und haben einen Friedenszug nach Leningrad gemacht. Und das hat mich ungeheuer beeindruckt.
Was hat Sie so beeindruckt?
Leningrad, 900 Tage Belagerung. Hitler hat es auf eigenen Befehl aushungern lassen, die Stadt der Revolution. Mhm. Die wollte er aushungern, also eine ganz archaische Tötungsart. Mhm. Und die haben unendliches Leid durchgemacht. Und die haben uns mit einer Zuwendung und Freude aufgenommen. Also, dass wir nun gekommen sind, um Frieden zu schließen, sozusagen. Ne? Das hat mich sehr berührt. Das hat mich gar nicht mehr losgelassen. Also diese Haltung, die habe ich so oft dann später auch in der Sowjetunion wieder erlebt.
Sie sind da öfter hingereist dann?
Ja, ich bin da relativ viel hingereist, vor allen Dingen unter Gorbatschow, weil es da für mich als Journalistin einfacher wurde zu arbeiten. Mhm. Ne? Ich hatte zwar auch immer einen Übersetzer dabei, so, ne? Musste das auch alles anmelden. Aber ich hatte die Chance, in Betriebe zu gehen, habe auch Fernsehen gemacht. Betriebsreportagen, also die Wirtschaftsreform, ich glaube, da war ich die Einzige. In Deutschland gab es zumindest keine andere Journalistin, keine anderen Journalisten, die in Betrieben waren. Und das war auch sehr spannend, weil dann hat man ja auch mit den Arbeitern zu tun und Arbeiterinnen und ist viel, viel dichter dran an den wirklichen Problemen, als wenn man nur Interviews mit Intellektuellen macht, das auch nötig ist, ne? Aber
Sie sind sozusagen die Sache auf den Grund gegangen damals, ja, über die Lage in der Sowjetunion.
Ja, so gut man das konnte.
Und jetzt sprechen Sie in Ihrem Buch von einer deutsch-russischen Krise. Woher kommt diese Krise? Was ist da los zwischen Deutschland und Russland?
Das war der Ausgangspunkt. Was ist eigentlich los?
Denn erzählen Sie es uns.
Ja, es hat ja eigentlich positiv angefangen. Mhm. Es gab die deutsche Einigung, die hätte es nie gegeben, ohne dass Russland zugestimmt hätte. Das weiß auch jeder. Mhm. Dann kam noch Putin, hat auf Deutsch im Bundestag geredet. Mhm. Als er Präsident wurde 2000, hat er die ersten 10 Jahre eine völlig nach Westen orientierte Politik gemacht. Mhm. Konnte sich das vorstellen, dass Russland der NATO beitritt. Mhm. Einen gemeinsamen Wirtschaftsraum entwickelt. Gemeinsame
Abrüstung. Russland in der NATO, das stand damals zur Diskussion.
Er hat gesagt, auf die Perspektive kann er sich das vorstellen.
Okay.
Na? Also sehr, sehr nach Westen offen, was vielleicht auch seinen sozialen Erfahrungen entsprach. Und dass die ausgestreckte Hand oder die Avancen wurden einfach nicht angenommen, sondern brüsk zurückgewiesen. Mhm. Und dadurch ist dann eine echte Verschärfung entstanden. Einmal die Osterweiterung der NATO, 2002 eingesetzt, also auch relativ kurze Zeit nach dem Zusammenbruch des Ostblocks, wo man ja eigentlich dachte, das Militärbündnis Warschauer Vertrag ist weg, jetzt fällt auch die NATO, das ist natürlich nicht passiert, die hat sich ausgedehnt. 2000 Kilometer bis an die Westgrenze Russlands in einer Zeit, wo kein direkter Krieg stattfindet, das muss man sich mal vorstellen, ich glaube, sowas gab es welthistorisch noch gar nicht. Ausdehnung eines Machtbereichs in so kurzer Zeit um einen solch riesen Raum. Das hat natürlich in Russland dann auch zu, um es freundlich zu sagen, Irritationen geführt.
Verständlicherweise.
Ich verstehe das, ja.
So, welche Rolle spielt denn Deutschland da drin? NATO weitet sich aus, also Russland streckt im Westen die Hand aus, NATO antwortet mit einer Osterweiterung. Welche Rolle spielt hier Deutschland? Warum? Was ist in der deutsch-russischen Beziehung gerade kaputt gegangen? Oder wo ist da das Problem oder die Krise?
Die Krise besteht eigentlich darin, dass Deutschland, die deutsche Bundesregierung, eine Russlandpolitik macht, die eigentlich deutschen Interessen widerspricht. Denn es ist einmal unsere historische Erfahrung, dass es uns nie besonders gut getan hat, wenn wir Feindschaft mit Russland hatten. Und es tut auch der Wirtschaft nicht gut, um das mal so banal zu sagen. Diese ganze Sanktionspolitik gegen Russland schadet der deutschen Wirtschaft sehr. Und das Angebot, was ja gemacht wurde von Russland und was eine ganz, ganz kurze Zeit auch in der deutschen Politik eine Rolle gespielt hat, auch Anfang der 2000er Jahre, nämlich eine Modernisierungspartnerschaft zu machen. Das heißt, dieses wahnsinnig rohstoffreiche Land und eigene Technologie, dass man das mal zusammenschmeißt.
Also für beide russische etwas, Rohstoffe, deutsche Technologie.
Ja, aber in Russland auch die Entwicklung dafür macht. Na? Das wäre eine dolle Perspektive gewesen für beide Seiten. Das ist natürlich jetzt alles zerbrochen in der Konfrontation. Und die Frage ist, warum macht Deutschland eine Konfrontationspolitik mit gegen die eigenen Interessen, nur weil die USA sie machen?
Warum machen das?
Weil sie sich nicht von den USA lossagen.
Das heißt, verstehe ich das richtig? Deutsche Bundesregierung handelt gegen die Interessen der deutschen Wirtschaft?
Ja.
Nur weil die USA das so wollen?
Beides. Die USA entwickelt einen großen Druck. In der Ukraine sieht man das am deutlichsten. Das ist ja auch recht bekannt, dass da die meiste Konfrontation von den USA ausgegangen ist. Aber Deutschland ist nicht nur so ein kleines Kaninchen, was hinterher hoppelt. Es verfolgt das auch eigenständig mit, obwohl es den eigenen Interessen widerspricht.
Aber was verstehe ich nicht?
Es hat auch Machtinteressen. Es hat auch Vorherrschungsinteressen in Europa. Deutschland hat ja inzwischen eine ganz andere Position wieder eingenommen in Europa als der Zuchtmeister, ökonomisch gegenüber Griechenland ist es am deutlichsten geworden, als eine Macht, die durchaus auf Aufrüstung setzt, die mit unserer Verteidigungsministerin oder Kriegsministerin, wie immer man sie nennen will, durchaus die Verantwortung in der Welt wahrnehmen will. Gauck hat das auch immer gesagt. Das ist so dieses neue Stichwort Verantwortung in der Welt. Also es sind auch eigene eher Machtinteressen.
Man könnte auch sagen, Deutschland entwickelt eine neue imperiale Souveränität. Ne? Sozusagen ja. Großmachtinteressen und so weiter. Gleichzeitig aber handelt die Bundesregierung gegen ihre eigenen Interessen, gegen ihre Wirtschaftsinteressen. Weil die USA scheinbar das wollen. Das ist doch, dann ist Deutschland wiederum ein bisschen unsouverän. Ich verstehe das Problem. Ich verstehe das nicht so ganz. Die sagen einerseits, Deutschland wird Großmacht, will Machtinteressen. Aber weil die USA es wollen, handeln sie gegen ihre eigenen Interessen. Wie kann man sich das erklären?
Vielleicht ist das nicht immer ganz logisch. Das muss man auch mal sagen. Also seine eigenen Machtinteressen durchzusetzen, ist in der Regel nicht logisch. Wenn ich mir die USA angucke, ich will nicht von Deutschland ablenken, ich will nur diese These unterstreichen. Die USA hat seit dem Zweiten Weltkrieg eine ganze Menge Kriege angefangen und keinen einzigen gewonnen. Keinen einzigen. Man kann doch nicht, Vietnamkrieg haben sie nicht gewonnen, um mal die Großen zu nennen. Irak, da kann man nicht behaupten, dass die USA diesen Krieg gewonnen hat. Ein völlig zerrüttetes Land, also was ihnen auch ökonomisch
im Moment,
was ihnen ökonomisch auch im Moment nicht viel bringt. Ne? Ja. Also, dass die eigenen Interessen durchzusetzen immer allen gleichmäßig nützt, das muss bei einer imperialen Politik nicht sein. Da steht im Vordergrund
die globale Macht. Aber was hat die deutsche Bundesregierung davon, wenn sie mit Russland in die Eskalation gehen?
Ja, sie hat nichts davon.
Warum machen sie das?
Weil sie in der NATO durchaus bleiben wollen und eine führende Rolle jetzt auch wahrnehmen wollen. Und in der NATO ist ein bisschen anderes Klima als in Deutschland allein. Es geht auch großer Druck aus von den baltischen Republiken, von den ehemaligen Sowjet, also die im sowjetischen Einflussbereich waren. Die sagen, sie fühlen sich bedroht. Deshalb ja auch die ganzen Truppenaufmärsche, vor allen Dingen im Baltikum. Okay. Polen fühlt sich bedroht. Deshalb auch die Truppenaufmärsche im polnischen Gebiet. Und Deutschland will dort eine führende Rolle einnehmen. Das ist dann, der Druck geht vielleicht in erster Linie von den USA aus, aber ist dann auch ein eigenes Interesse, innerhalb der NATO eine führende Rolle zu spielen. Und das ist verstärkt seit Trump. Seitdem sie jetzt alle sagen, oh, Trump zieht sich aus der NATO zurück, wir sind ganz allein, wer beschützt uns, ne? Da wird ja die Konsequenz nicht rausgezogen. Oh, dann gehen wir mal mutige Schritte in Richtung Abrüstung. Ist doch prima. Sondern es wird die Konsequenz daraus gezogen, jetzt müssen wir viel, viel, viel mehr aufrüsten. 2% des Bruttoinlandprodukts, das bedeutet für Deutschland von 40 Milliarden jetzt auf 67 Milliarden.
Fast eine Verdopplung des Wertes.
Ja, und Russland hat ein Verteidigungs- oder Wehretat, oder wie immer man das Kind jetzt nennen will, von 64 Milliarden. Also unser Wehretat ist dann höher, nur Deutschlands ist höher als der Russlands.
Wenn Sie diesem Projekt nachgehen,
mit 2%. Sie werden dem nachgehen.
Ja? Sie gehen davon aus, dass dieser Weg der Eskalation erstmal weitergefahren wird.
Der wird weitergefahren. Also da sehe ich im Moment keine stärkere Gegenkraft. Im Moment sehe ich, dass eine ganz, ganz schlimme neue Eskalation im Nahen Osten gibt. Durch den Trump-Besuch, 110 Milliarden Deal mit Saudi-Arabien, einer Kopfabmonarchie mittelalterlicher Art. So verteidigen wir ja die Menschenrechte, mit denen machen wir das ja besonders gern. Und kaum ist dieser Deal abgeschlossen werden, innerhalb von 10 Jahren soll es übrigens 350 Milliarden sein, die Saudi-Arabien von den USA kauft.
Also Saudi-Arabien kauft für 350 Milliarden Dollar Waffen von den USA.
Ja, innerhalb von 10 Jahren. In kurzer Zeit jetzt für 100 Milliarden. Und das ist natürlich also nicht nur eine Aufrüstung, da hatte Deutschland ja auch immer ganz schön was mit den Panzergeschäften und so zu tun, die dann im Jemen eingerollt sind und Bahrain. Aber das ist also das ist eine Aufrüstung. Aber es ist natürlich auch eine politische Unterstützung. Das ist ein ganz demonstrativer politischer Akt.
Aber was hat das mit Deutsch-Russland zu tun, mit deutsch-russischen Beziehungen zu tun?
Es hat was mit der internationalen Lage zu tun, dass die Zeichen in der internationalen Lage eher auf Eskalation stehen. Mhm. Und wenn sie auf Eskalation stehen, dann ist Deutschland immer mit drin, als Teil der NATO. Und jetzt ist das zwar nur ein Waffengeschäft, kann man sagen, zwischen USA und Saudi-Arabien, aber es berührt auch schon den Iran. Und
Trump war ja in Saudi-Arabien am Tag der Wahlen im Iran, ist ja auch nochmal ein symbolischer Akt gewesen.
Ja, ist ein symbolischer Akt. Und im Iran gab es einen der großen diplomatischen Erfolge nicht kriegerischer Konfliktlösung, an der sogar der damalige Bundesaußenminister Steinmeier auch eine wichtige Rolle mitgespielt hat.
Sie meinen den Atomdeal?
Genau.
Sie meinen den Atomdeal?
Atomabkommen. Mhm. Und das wird jetzt ja zerfleddert. Also Trump hat ja gesagt, er will das nicht mehr. Das war in der wirklich konfliktträchtigen Welt der letzten 10 Jahre eins der ganz, ganz wenigen Beispiele, dass man friedlich Konflikte lösen kann.
Multilateral, so. Mit Russland,
genau, mit Deutschland
USA,
beteiligt, ja.
So, Sie gehen davon aus, dass sozusagen im Nahen Osten insgesamt die Spannungen in der Welt mehr zunehmen werden und dass das auch auf die deutsch-russischen Beziehungen negativ abfärben wird.
Einer der Punkte, die ja immer in der Presse auch genannt wird, warum also man mit Russland gar nicht richtig zusammenarbeiten kann, ist ihre Rolle in Syrien. Mhm. Dass sie dort an der Seite der gewählten Regierung von Assad auf Bitte einer gewählten Regierung den Kampf gegen den IS unterstützen. Sehr erfolgreich übrigens. Ich bin nicht für militärische Intervention. Ich muss das jetzt aber leider zur Kenntnis nehmen, dass das zur Zurückdrängung des IS durchaus beigetragen hat. Und da wird aber immer gesagt, also das geht nicht, weil ja die deutsche Regierung mit auf den Regime-Change in Syrien gesetzt hat, wie die ganze westliche Welt, die ja darauf gesetzt hat, Assad abzulösen. Das war ja immer die erste Lösung. Assad muss weg.
Gut, aber wo gibt's denn Hoffnung oder Perspektiven für eine Entspannungspolitik? Sie sprechen jetzt zu Recht von vielen Eskalationsdynamiken. Wenn man sich in die Welt heute umschaut, wird einem ja schwindlig, wo überall alles jetzt fahren ja auch amerikanische Flugzeugträger in Asien nochmal richtig auf und so weiter. Aber wie sieht eine Chance aus? Oder gibt es keine?
Doch. Doch.
Sagen Sie es uns, das wollen wir doch auch mal hören.
Na, es gibt Chancen. Die sehe ich im Moment nicht in erster Linie in den Händen der Regierungen.
Okay, und zwar in Händen von wem?
In den Händen von Menschen. Also von Menschen, die sich engagieren, weltweit. Und das gibt es. Es gibt immer wieder wichtige Impulse, Demonstrationen, Initiativen für auch eine friedlichere Welt. Das wäre für mich das Wichtigste. Und es, wir haben auch in Deutschland damit eine ganze Menge Erfahrung.
Und zwar?
Naja, wir haben die Erfahrung, dass in der DDR die deutsch-russische Freundschaft, das wurde zwar immer gesagt, das war alles verordnet, wie der Antifaschismus war alles verordnet, aber es hat ja durchaus Beziehungen gegeben. Da gab es eine ganze junge Generation, die an den großen Projekten der Baikal-Amur-Magistrale mitgearbeitet hat, die dort gelebt haben, gearbeitet haben. Also es gab lebendige Beziehungen zu Russland, die übrigens nicht abgebrochen sind. Also es gibt einen tiefen Wunsch in der Bevölkerung, nicht nur der ehemaligen DDR, sondern auch Westdeutschlands, von guten Beziehungen zu Russland. Es gibt,
das zeigen ja auch alle Umfragen. Das
zeigen alle Umfragen. Es gibt das Netz der Städtepartnerschaften. Also ich fahre jetzt auch wieder zu einer deutsch-russischen Konferenz der Städtepartnerschaften in Krasnodar. Da sind hunderte Städtepartnerschaften. Da kann man sagen, ja gut, das ist so formal. Aber die kann man ja auch mit Leben erfüllen. Und sie haben zum Teil auch Leben. Die haben, da gibt es erstaunliche Entwicklungsprojekte, dass die zusammen Wissenschaftleraustausch haben oder dass junge Menschen aus Russland, ich spreche übrigens ungern von Russinnen und Russen nur, das sind Russländer, die haben 82 Ethnien, ne? Also junge Menschen aus... Das ist
ein sehr multikulturelles Land, Russland.
Ja, was Putin auch immer unterstreicht, übrigens, gilt ja immer als großer Nationalist, aber... es kommen junge Menschen hierher, haben eine Ausbildung bei der WAZ, also im WAZ-Konzern, Zeitungskonzern. Ne? Es gibt ganz schöne Sachen im Rahmen dieser Städtepartnerschaft.
Also Sie sehen die Chance eher, dass die Entspannungspolitik von unten gemacht wird.
Ja, wir müssen unheimlichen Druck machen. Ob wir die Kraft und Stärke haben, weiß ich nicht. Wir hatten in den letzten Jahren Erfahrung, dass wir die Kraft nicht hatten oder wenn wir sie aufgebracht haben, dass wir sie nicht voll zur Geltung bringen konnten. Das ist das eine, aber ich sehe auch noch eine, also da können wir vielleicht nochmal was anknüpfend sagen. Darin sehe ich die Hauptstärke. Wir müssen Druck machen von der Straße in der Öffentlichkeit. Diese Gleichförmigkeit der Berichterstattung aufbrechen. Dazu sind auch Sendungen wie diese oder KenFM ganz, ganz wichtig. Es ist eine ganz wertvolle Arbeit, die da geleistet wird. Aber es gibt auch in der Welt noch eine Bewegung, die anknüpft an die Bewegung der blockfreien Staaten, die ja mal groß war. Indien, Ägypten und so haben ja Einfluss durchaus ausgeübt. Die gibt es heute in dieser Form nicht. Aber es gibt die BRICS-Staaten. Es gibt die...
BRICS sind die...
Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika.
Die haben ein gemeinsames.
Die haben haben sich zusammengeschlossen, um mehr Einfluss auszuüben. Erstmal ganz banal auf Weltbank, IWF, in der UNO sich etwas abzustimmen. Aber sie haben auch, genau wie die nächste Organisation, SOTS, die ich gleich nochmal kurz erklären kann, einen Ansatzpunkt ganz zur Stärkung der UNO, des internationalen Rechts, friedlicher Konfliktlösung. Das ist schon ihre Grundlage. Und das gibt es auch noch von einer zweiten Organisation, der SOTS, Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit. Die ist ausgegangen, ganz harmlos, nur, war ein schweres Projekt, von den 7000 Kilometern asiatischer Grenze, die Russland hat. Die, wo es schon mal einen Krieg gab mit China, selbst zu Sowjetzeiten, die haben alle Grenzkonflikte gelöst und da war die Zusammenarbeit gut, auch mit Indien, China und so. Ne? Und das hat dann einen ganz tollen Schneeballeffekt gehabt. Also in der SOTS sind heute fast die Hälfte der Weltbevölkerung, also Staaten, fast die Hälfte der Weltbevölkerung, 40% der Weltwährungsreserven. Und auch die SOTS hat das Projekt friedliche Konfliktlösung, Stärkung der UNO, keine Androhung von Waffenanwendung, Abrüstung, Unterstützung von atomwaffenfreien Zonen in der Welt, vor allen Dingen in Zentralasien, das ist erstmal ihr Ding. Ne?
Der Kern dieser Organisation ist Russland und China, verstehe ich das richtig?
Ja, oder auch Indien noch unbedingt dazu nehmen. Ne? Also China ist der Motor, weil China ist die größte Wirtschaftskraft. Und beide Organisationen sind eben auch wirtschaftlich tätig. Sie haben eine gemeinsame Entwicklungsbank gegründet, die eben sich vom Dollar losgesagt hat. Sie unterstützen Entwicklung, haben auch einen Reservefonds für Länder, die in Not geraten, die sie unterstützen können, sodass sich vielleicht in anderen Regionen der Welt nicht so ein griechisches Drama wieder wiederholen muss. Mhm. Und die sind auch ein Faktor in der Weltpolitik. Wir nehmen sie, finde ich, in Westeuropa viel zu wenig wahr.
Wir erleben ja sozusagen große Verschiebungen auch, geopolitisch gesprochen, von Gewicht, wirtschaftliche, auch politische Macht. BRICS ist, was Sie angesprochen haben, oder auch die Verbindung zwischen Russland und China. Und wir erleben aber, dass diese Verschiebungen sozusagen auch nicht gerade zu Entspannung, sondern zu einer aggressiveren Politik im Westen führen. Nochmal zurück, wie können wir das verändern? Weil solche Verschiebungen in Machtgefüge der Welt haben ja auch schon mal zu größeren Kriegen geführt. Ich meine, wenn man sich anschaut, was vor dem Ersten Weltkrieg los war, da gab es ja auch große Verschiebungen, die dann sozusagen militärisch gelöst werden sollten, was zu einer großen Katastrophe geführt hat.
Das ist die Gefahr der jetzigen Situation. Also dieses Tektonische, als ob sich die Erdschichten verschieben und aneinander reiben. Ne? Mhm. Diese Kräfteverschiebungen bergen in sich eine große Kriegsgefahr. Mhm. Und zwar, dass die Aggression ausgeht von denen, die auf dem absteigenden Ast sitzen.
Wer ist das?
Das sind, ich sag mal, um mal ein komisches Wir zu nehmen, die Welt des weißen Mannes. Mhm. Also das ist sind die USA, Westeuropa, so.
Also der Westen ist eigentlich auf dem absteigenden Gleis.
Und antwortet darauf mit einer Erhöhung der Aggressivität. Um mal einen Fakt zu nennen, ganz kurz nur, Goldman Sachs ist ja eine berüchtigte Vereinigung, die immer Zensuren...
Wichtigste Investmentbank überhaupt. Ja.
Und verteilt immer Zensuren, wer sich entwickelt, wer sich
nicht
entwickelt.
Und sitzt immer in der amerikanischen Regierung drin.
Ja.
Okay. Was sagen die?
Die sagen, dass die BRICS-Staaten im Jahr 2050 44% des Weltsozialprodukts erzeugen werden. Das erscheint nicht so viel, aber BRICS sind ja auch nur ein paar Staaten. Und die G7, die führenden Industriestaaten der Welt, wie immer gesagt, die westlichen, nur noch 22%.
Aha. Also BRICS hätte doppelt so viel.
Ja.
Wann?
2050.
Alles klar.
Das ist ein Hauch der Geschichte. So, das macht ein bisschen deutlich, wer ist auf dem absteigenden Ast. Und dagegen gibt es das Angebot, was Russland immer unterbreitet hat, mit Medvedev, Putin, beide, egal wer jetzt gerade Präsident war, der sogenannten Eurasischen Union. Mhm. Eurasische Wirtschaftsunion, die könnte anfangen erst mit einer Kooperation. Die haben ja so eine kleine Eurasische Union, Russland mit 5, 6 anderen Staaten, mit einer Kooperation der EU, mit diesen Ländern. Ich finde das ein faszinierendes Angebot. Mhm. Denn da hätte Russland eine Brückenfunktion zwischen Westeuropa und dem aufstrebenden asiatischen Bereich.
Ostasiatischen
Bereich, ja. Und sich da rein zu begeben, wäre eine Perspektive auch für Westeuropa.
Deutschland könnte ja eine Brückenfunktion haben nach Westen.
Ja. Mhm. Und die Ukraine auch. Also ne, man müsste nicht immer nur Krieg führen. Man kann sagen, wir sind erfahren in der Kooperation, wir vermitteln auch.
Gut, der amerikanische Stratege Brzezinski, der ja sozusagen alle Regierungen auch beraten hat, hat ja genau dieses Szenario als das Schreckensszenario für das amerikanische Imperium beschrieben. Wenn sozusagen zwischen Europa und Asien, also auf dem eurasischen Schachbrett, wie er das genannt hat, ein Block entstanden würde. Und dass alle Versuche natürlich dahin gehen, dieses Block zu zerhacken.
Ja.
Und Spaltungen reinzubringen. Das klappt ja leider relativ erfolgreich, zumindest zwischen Europa und Russland bisher. Sie haben gesagt, dass man das von unten verändern muss, dass man Druck machen muss. Es gab ja den Versuch, als der Ukraine-Konflikt eskalierte 2014, dass Menschen spontan, ohne dass jemand sie gerufen hatte, damals auf die Straße gegangen sind für Frieden, für Entspannungspolitik, für Frieden mit Russland. Was wir dann erlebt haben, Sie schreiben in Ihrem Buch auch von Krieg der Worte, die zwischen Deutschland und Russland sozusagen, wie der Konflikt angeheizt wird. Das, was Sie sagen, dass Menschen sich engagieren, ist genau da passiert. 10.000 sind damals auf die Straße gegangen, aber sie haben auch einen Krieg der Worte erfahren müssen, wie sie von Medien, von politischen Akteuren als was ganz Gefährliches, total Rechtsradikale oder irgendwas gebrandmarkt worden sind. Wie haben Sie das damals beobachtet? Sie haben das ja damals beobachtet, Sie sind ja Medienkritikerin. Wie haben Sie das damals wahrgenommen? Weil da passiert das und da gibt es Krieg der Worte.
Ich habe das als schrecklich wahrgenommen. Ich nehme es im Rückblick als noch schrecklicher wahr. Mhm. Ich glaube, was 2014 passiert ist, dass eine aufkommende neue Friedensbewegung sowas von diskreditiert worden ist, stigmatisiert worden ist, das hat allen Menschen, die an Frieden interessiert sind, im Ergebnis, also alle, hat geschadet und vieles zurückgeworfen, was man in der Zeit hätte machen müssen. Denn seitdem, ich will nicht, die spielen ja keinen Krieg. Also in Regionen der Welt, selbst in der Ukraine, wird ja nicht gespielt. Mhm. Die machen ja Krieg. Und deshalb ist diese Bewegung so wichtig. Und es ist so schwer, wenn man Rückschläge erlitten hat, immer wieder anzufangen und neu aufzubauen und zu sagen, ich mache weiter.
Aber Sie kennen das ja eigentlich, ne? Sie sind ja lange in der Friedensbewegung aktiv gewesen. Dass man gegen Friedensbewegung schlecht redet, das ist ja nichts Neues.
Das ist überhaupt nichts Neues, aber sowas habe ich noch nicht erlebt.
Und zwar, warum?
Und zwar, also dieses Maß der Stigmatisierung und auch des Gleichklangs von, ich sage mal, bürgerlicher Presse oder so ausgewiesenen Friedensblättern wie Spiegel, Bild und so weiter und eben auch linken Zeitungen. Mhm. Die Junge Welt, Taz ist, na gut, nehme ich die mal mit da rein. Und auch Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, die Partei Die Linke, also nicht alte, aber es gab überall auch in diesen eigentlich honorigen Organisationen, die traditionell Friedensbewegung mitgemacht haben, Antifaschismus, gab es starke, starke Diffamierungen der Montagsmahnwachen und auch dann des Versuchs, der ja dann im Herbst-Winter 2014 gestartet ist, die sogenannte alte Friedensbewegung und die neue ein bisschen wieder zusammenzubringen. Die wichtigsten Argumente waren Antisemitismus, und natürlich gegenüber offen zu Neonazis, also Nazis, Antisemitismus. Dann Verschwörungstheorie.
Rechtsoffen.
Ja, noch rechtsoffen ohnehin.
Querfront.
Querfront, genau, das Wort fehlte mir noch. Und das wurde ganz schnell, als diese Montagsmahnwachen anfingen, allen gleichermaßen übergeworfen. Hm. Und auch ich weiß, erinnere mich noch sehr genau, dass kennen Sie Lea Frings zusammen einen Brief an die Montagsmahnwachen geschrieben haben, wo sie nochmal gesagt haben, also wir sind natürlich dagegen, dass sich hier irgendwelche Nazis eingruppieren. Wir haben einen humanistischen Grundkonsens. Wir glauben, dass die Konflikte rational und friedlich lösbar sind und so weiter. All diese Sachen wurden nicht aufgenommen. Und im Ergebnis ist die Bewegung sehr, sehr, sehr geschwächt worden.
Was war das Neue in dieser Art der Attacken gegen die Friedensbewegung? Sie kennen das ja, früher hieß es ja, gehen Sie nach drüben, sind alles Kommunisten und so weiter in den 80er Jahren. Was war das Neue? Gab es da irgendwas, was sich verändert hatte in der Struktur der Medien, wie Sie gegen diese Bewegung gearbeitet haben?
Ja, zweierlei haben sich verändert. Die Aggressivität war viel größer. Also den Vorwurf, dass man Antisemit ist, habe ich in dieser Häufigkeit früher überhaupt nicht gehört. Mhm. Das weiß man, das ist in Deutschland ein politisches Todesurteil, wenn man das sagt. Also die Aggressivität hat sich geändert und die Gleichförmigkeit. Mhm. Also die alternativen Stimmen, deshalb hatte ich auch die Junge Welt und Jungle Welt ohnehin, also so genannt, wo man immer denkt, ach Mensch, das sind so linke alternative Organe, diese Gleichförmigkeit hat es nicht gegeben. Es gab viel mehr alternative Stimmen.
In den 80ern?
Ja. Mhm. Und was auch deutlicher war als früher, das war die benötigte, sage ich, Zeugenschaft von Linken. Also es ist wie ein Ping-Pong-Spiel.
Mhm. Wie meinen Sie das?
Also ein Pink, die, weiß ich, die Zeit hat geschrieben, alles Verschwörungstheoretiker, die da unterwegs sind, Antisemiten. Und dann haben Leute auch aus der Partei der Linken, die nehme ich jetzt mal als Beispiel, aber es war auch Jutta Ditfurth, waren ganz viele andere. Aber ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus der Partei der Linken. Dann hat Klaus Lederer, der ist in Berlin Vorsitzender der Linken, der ist jetzt stellvertretender Bürgermeister von Berlin und Kultursenator. Mhm. Dann hat Klaus Lederer auf seiner Homepage einen Artikel geschrieben, wo er nachweist den Antisemitismus von Ken Jebsen und dass die ganzen, der Friedenswinter nach rechts hin offen ist. Ja, der Nachweis ist aber mit gefälschten Zitaten.
Aber sie kommt von einer Linken, von der man eigentlich erwartet, dass sie der Friedensbewegung gehören. Das ist ja das Irre eigentlich, ne?
Ja.
Die Kritik kommt jetzt nicht irgendwie von Bild-Zeitung, sondern aus linken Mund sozusagen.
Ja, sie kommen vom Ball. Deshalb war ich mit dem Ping-Pong. Ping-Pong. Ne? Also die einen spielen den Ball so und die anderen schlagen ihn zurück. Mhm. Und meine, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass diese Schwächung dieses doch sehr ermutigenden Aufbruchs, dass die Rechten allein, jetzt mal so pauschal gesagt, ne, das nicht geschafft hätten, weil die, da sind viele Menschen viel zu gewappnet schon dagegen. Die wird ja gar, vieles gar nicht mehr geglaubt, was die schreiben. Aber anderen glaubt man es noch eher. Also wenn so eine wirklich wunderbare und wichtige Organisation wie die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes sagt, man darf bei denen auf keinen Fall mitmachen, weil die eine falsche Kapitalismuskritik haben. Ich bitte Sie, wo sind wir? Also muss ich jetzt hier erstmal 5 Marx-Kurse gemacht haben, ehe ich für den Frieden sein darf. Und dann kann man sich auch noch streiten, ob die Kapitalismuskritik so falsch war. Also, ne, das sind ganz schlimme Sachen. Ich glaube, es gab noch einen nächsten Schritt, wenn ich das noch kurz sagen darf. Der nächste Schritt, der auf diese wirklich sehr, sehr konzentrierte Diffamierung erfolgt ist, ist ja dann, und das glaube ich war dann die große Niederlage, dass gezielt, behaupte ich, Momente dieser Bewegung übernommen worden ist, nämlich der Mahnwachenmoment, aber mithilfe von Geld-V-Leuten in der richtigen Stadt hat es angefangen, im Ostdeutschland musste das ja sein, wo auch schön viel Rechte traditionell dann sich immer zusammengeballt haben, Dresden-Pegida. Und gegenüber Pegida sind vollkommen die gleichen Sachen gesagt worden wie vom Friedenswinter. Rechts hin offen, Nazis, Verschwörungstheoretiker. Und man hatte noch den Vorteil, dass Pegida sich dann auch gewandt, also rassistisch war und man angeknüpft hat an Ängsten und Islamophobie und so weiter. Aber es wurde von da ab Friedenswinter, Montagsmahnwachen in einen Topf geworfen und die gleichen Worte gegen beide gewendet. So, und damit rede ich übrigens auch nichts schön, was es auch bei den Montagsmahnwachen gegeben hat. Natürlich gibt es da immer auch Stimmungen und Meinungen, von denen man sich vielleicht sogar distanzieren muss, auf jeden Fall einen kritischen Dialog.
Aber ein Schlusswort. Wenn wir sozusagen eine große Eskalation erleben, zwischen in diesen detektonischen Verschiebungen, von denen wir sprachen, wo im Westen sozusagen auf ihren strukturellen ökonomischen Niedergang gegenüber den neuen Blöcken der BRICS, der asiatischen Mächten, mit Eskalation geantwortet wird. Und wenn Menschen sich dafür engagieren, dass es doch friedlicher wird, das war ja unser, ihre Ansatz, ja, machen wir es von unten, dann solche Attacken auf uns regnen. Was können wir dagegen tun?
Aufklären. Also viel aufklären, viel miteinander reden. Das war ja auch das Interessante bei den Montagsmahnwachen. Die haben ja nicht wie früher demonstriert, wir fordern die Regierung auf, das Schild hoch, sondern die haben gesagt, wir wollen was tun und wir müssen jetzt überlegen, wie wir es hinkriegen. Das ist ein sehr, sehr guter Ansatz. Also nachdenken, aufklären, miteinander reden, anprangern auch. Natürlich muss man die Rüstung anprangern, natürlich muss man anprangern, weiß ich, dass Deutschland jetzt von Israel Drohnen kauft und so weiter. Ne? Enthüllungen hat man. Karl Liebknecht war In Europa hat er eine beispielgebende Arbeit gemacht, indem er über die ganzen europäischen Rüstungsindustrien aufgeklärt hat, was ihn sein Leben gekostet hat, aber gut. Das also miteinander reden, aufklären, sich gegenseitig unterstützen, raus aus der Vereinzelung. Wir können nur Zeichen setzen, wenn wir uns zusammentun und gemeinsam etwas tun.
Frau Reimann, vielen Dank für das Gespräch und wer sich noch weiter informieren will, Christiane Reimann und Wolfgang Gerke, Deutschland und Russland, wie weiter Wege aus der deutsch-russischen Krise. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.